selbstlos, großzügig. Das sind ja zwei ganz große Worte und ich frage mich, was lösen diese Worte eigentlich bei uns aus? Kennen wir diese Worte in unserem Leben oder sind das eher Fremdwörter? Und ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, einmal nachzuschlagen, sie stehen gar nicht im Fremdwörterbuch. Selbstlos und Großzügigkeit. Also wenn es keine Fremdwörter sind, warum sind das vielleicht doch Worte, die uns irgendwie fremd erscheinen? Jetzt habe ich natürlich eine These aufgestellt und ist es ja gar nicht so in deinem Leben, dass du nicht großzügig bist oder nicht selbstlos handelst. Aber ich mache immer wieder neu die Erfahrung, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, dass es oftmals eben nicht so ist. Trotzdem gibt es Menschen, die großzügig sind. Großzügigkeit, weil sie nicht kleinlich sind und auch nicht geizig sind, sondern gerne mehr als genug geben und letztendlich auch mehr als erwartet. Es überrascht einen und dann denkt man, wow, der ist ja großzügig. Dieser Mensch gibt gern und viel anderen von dem ab, was er selber hat. Und Selbstlosigkeit hat ja auch etwas mit den Motiven zu tun, nämlich, dass ich nicht auf mich schaue und das, was ich habe, sondern dass ich den anderen im Blick habe. Selbstlos, also von mir selber wegschaue, mich selbst zurückstelle, den anderen in den Blick nehme und eben nicht meinen eigenen Vorteil suche, sondern für den anderen etwas tue. Jetzt gibt es aber Situationen in unserem Leben, da fällt uns das vielleicht leichter, und andererseits fällt es uns etwas schwerer. Und da kommt es auf die Beziehung zu den Menschen an, denen wir begegnen. Es war ein Mann, dem es eigentlich relativ gut ging. Der war auch von dem, was er um sich herum hatte, ein Mann, der eigentlich sich gar nicht beklagen konnte und tat das auch nicht, sondern er badete eigentlich in dem, was ihm so alles zufiel in seinem Leben. Und die Menschen um ihn herum, die waren aber neidisch auf ihn, dass es ihm, ja, der hatte etwas, was die anderen nicht hatten. Dabei waren sie eigentlich von der Stellung her gleichgestellt, beziehungsweise sogar noch anders über ihn gestellt. Und trotzdem waren sie neidisch auf den anderen. Weil er Vorzüge hatte, wo vielleicht so das Gefühl war, die einem doch selber eher zustehen. Wie geht man mit so einem Neid um? Kann man da selbstlos sein und sagen, wow, also ist doch toll, dass es dem so gut geht? Oder zwickt es eben einen, wer neidisch ist, ist nicht selbstlos. Wer neidisch ist, kann auch etwas Schwierigkeiten haben, großzügig zu sein. Warum sollte ich dem noch was Gutes tun? Wer neidisch ist, der fängt vielleicht sogar auch an zu überlegen, wie gehe ich mit diesem Menschen um? Und man redet ja dann auch über den anderen und so war das damals auch. Die anderen, die sich über ihn beschwert hatten, dass es ihm so gut ging, die redeten und schmiedeten Pläne, wie sie ihm schaden können. Vielleicht auch in einer gewissen Großzügigkeit schaden, aber ne, das ist jetzt hier eigentlich jetzt nicht so in dem Sinn, wie es eigentlich hier gemeint ist, aber dennoch passierte es. Was taten sie? Sie packten ihn und schadeten ihm so, dass sie ihn ganz weit wegschickten. Nicht einfach nur, geh du mal dahin, sondern sie bekamen sogar Geld dafür. Sie bekamen Geld, dass der endlich weg war. Mit anderen Worten, sie haben ihn verkauft. Spätestens jetzt sollte euch vielleicht in etwa klar sein, um wen es eigentlich geht. Als ich studiert habe auf St. Krishona, vielleicht habe ich diese Geschichte schon mal erzählt, aber es ist eine tolle Geschichte, ich finde sie toll, ich erzähle es nochmal. Vielleicht lacht ihr auch nochmal, nicht jetzt schon, bitte. Später, wenn ich fertig bin. Als ich auf Krishona anfing zu studieren, da gab es immer ein großes Fest für alle anfangenden Studierenden. Und das hat der zweite Jahrgang immer für die Neulinge, die Frischlinge ausgerichtet. Und wir sollten uns dann auch vorstellen und kamen dann auf die Bühne, standen da so in einer Reihe und jeder wurde etwas anderes gefragt. Und dann dachte ich schon, wei, was wird denn ich gefragt? Ne? Und in dem Moment war ich so dankbar über die Frage, die ich bekam, was ist die Lieblingsperson in der Bibel? Und ich ganz fröhlich heraus, weil das konnte ich natürlich ad hoc beantworten, sagte ich, Josef. Nur mit der zweiten Rückfrage hatte ich nicht gerechnet, nämlich die Frage, welcher Josef? Und in dem Moment war ich so perplex, stand da mit dem Mikrofon, mit feuchten Händen, rotem Kopf und sagte, wie welcher Josef? Nachdem die ganze versammelte Studiengemeinschaft ähnlich reagierte wie ihr, fügte ich dem noch hinzu, naja, das ist der Grund, warum ich hier bin, um Theologie zu studieren. Sobald ich wieder beschämt auf meinem Platz saß, fiel der Groschen, nicht nur einer, sondern mehrere, weil dann fiel mir ein, naja, da ist ja Josef von der Maria, da ist Josef von Arimathea und da ist auch Josef von den mit den 11 Brüdern, von denen ich eigentlich geredet hatte und den ich eigentlich auch meinte. Und später im Studium stellte ich tatsächlich fest, es gibt, glaube ich, mindestens 12 verschiedene Josef in der Bibel. So war auch meine Aussage damals nicht ganz verkehrt. Aber auch heute Morgen soll es um den Josef gehen, der seine 11 Brüder, die so neidisch auf ihn waren, die ihn verkauft haben ins Ausland, und selbst letztendlich ihn auch verkauft haben in eine Unfreiheit, von Freiheit in Unfreiheit. Und dann haben sie anschließend ihren Bruder auch noch vor ihrem Vater verleugnet, haben gelogen, haben gesagt, oh, ein wildes Tier hat ihn gerissen und haben verschwiegen, dass sie ihn verkauft haben. Josef, der so vieles erlitten hat in seinem Leben, wenn wir so seine Lebensgeschichte weiter verfolgen, er wird dann also Sklave in Ägypten und kommt in ein Haus des Potiphar, wo es ihm, sauwohl geht. Der Herr segnet alles, was er in die Hand nimmt, weil er Gott treu bleibt. Und das Tolle an dieser Geschichte ist, dass der Potiphar das auch noch erkennt und ihn dann sogar auch noch richtig erhebt und seinem Haus geht es dadurch wunderbar. Nur einem gefällt es wieder nicht und schon wieder ist da Neid und schon wieder ist da Zwietracht und die Frau Potiphar, die findet den auch noch hübsch, den jungen Mann, und will mit ihm was anfangen und gibt einen Riesenterz und das Ende des Spiels ist, dass der Josef im Gefängnis landet. Wirklich vom Manager, nicht nur zum Tellerwäscher, sondern wirklich tatsächlich in die Gosse zu den Schwerverbrechern. Dort muss er eine Zeit lang aushalten, kommt dann über verschiedene Umwege durch Traumdeutungen zum Pharao, deutet dem Pharao seine Träume und wird zum zweitmächtigsten Mann der damaligen Welt. Der einzige Mensch, der über ihm steht, ist der Pharao selbst. Eine Lebensgeschichte mit Höhen und Tiefen und aber eigentlich aufgrund seiner Brüder, die so Böses mit ihm getan haben. Und jetzt kommen wir ganz am Ende dieser Josefs Geschichte. Ihr habt das vielleicht so im Hinterkopf und wer nicht, der kann das gerne mal im ersten Mosebuch die letzten Kapitel mal nachlesen. Dann kommt eine große Hungersnot und der Josef über die Weisheit Gottes überwindet diese Hungersnot, selbst Ausländer kommen nach Ägypten, unter anderem eben auch seine Brüder. Und es kommt zu einer Begegnung und die Brüder haben natürlich, als sie dann feststellen, wer vor ihnen steht, eine große Furcht. Und wir lesen den Bibeltext aus 1. Mose 50, die letzten Verse eigentlich aus diesem 1. Mosebuch, wo es darum geht, in dieser Begegnung zwischen Josef und seinen Brüdern. Als Josefs Brüder begriffen, dass ihr Vater tot war, bekamen sie Angst. Sie dachten, hoffentlich ist Josef uns gegenüber nicht nachtragend, sonst wird er uns all das Böse heimzahlen, das wir ihm angetan haben. Darum ließen sie ihm mitteilen, dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld. Ja, sie haben dir Böses angetan. Nun vergib ihnen dieses Unrecht. Sie dienen doch dem Gott deines Vaters. Als Josef das hörte, fing er an zu weinen. Da gingen seine Brüder zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und sagten, wir sind deine Knechte. Aber Josef sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Bin ich etwa Gott? Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird, ein großes Volk am Leben erhalten. Deshalb fürchtet euch nicht, ich werde für euch und für eure Kinder sorgen. Er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Wenn man jetzt so diese Geschichte im Hinterkopf hat, was da eigentlich passiert ist und wie Josef darauf reagiert, dann fragt man sich doch, was ist Selbstlosigkeit und Großzügigkeit? Hat das nicht eigentlich der Josef so gelebt? Nun müssen wir aber an dieser Stelle einmal fragen, was bewegt die Brüder? Und ich glaube, die Brüder, die bewegt etwas total Nachvollziehbares. Sie haben nämlich Furcht, Angst vor Rache. Man könnte doch auch meinen, ja, in einer gewissen Weise haben sie auch nicht ganz Unrecht für diese Furcht, oder? Konnten die Brüder mit der selbstlosen Großzügigkeit von Josef rechnen? Ich denke sicher nicht. Oder doch? Hatte Josef aus menschlicher Sicht nicht allen Grund gehabt, nachtragend zu sein? Dass er sich rächen wollte, dass er büßen lassen wollte, was sie ihm angetan haben, dass er sein Heim zahlen wollte? Wie hätten wir reagiert an der Stelle von Josef? Die Brüder fürchteten das, was ihnen zustand, Fragezeichen, diese Vergeltung, diese Strafe, diese Gerechtigkeit ihnen gegenüber und ihrem Handeln. Und dennoch hofften die Brüder eben auf Nachsichtigkeit. Aber was konnten sie erwarten? Was konnten sie erwarten, nachdem sie ihm das angetan hatten, dass sie neidisch waren, dass sie ihn gehasst hatten, dass sie ihn verkauft haben, zugelassen hatten, dass er als Sklave unfrei wurde, dass sie ihn verleugnet haben vor ihrem Vater und diese ganze Geschichte, die er letztendlich auch ohne seine Brüder durchleben musste in Ägypten? Und letztendlich haben sie das Gegenteil von dem erreicht, was sie eigentlich wollten. Sie wollten ihn loswerden, sie wollten die Sache aussortiert haben, sie wollten ein Ende von dem, von diesem Josef. Und was haben sie erreicht? Genau das Gegenteil. Josef war noch einflussreicher und mächtiger, als er noch bei seinem Vater gelebt hat. Obwohl er ja nicht der Älteste war, sondern einer der jüngeren Brüder und die anderen über ihm standen nach dem Gesetz, nach der Erstgeburt. Ihm, der Erstgeburt, stand eigentlich so vieles zu, was der Josef von seinem Vater empfangen hatte. Aber dieses jetzt auszuführen, würde jetzt zu weit führen. Lest das mal in der Bibel nach, einer hochspannende Geschichte. Und nach so vielen Jahren, und ich könnte mir vorstellen, dass die Brüder diese Gedanken und diese Schuld über das, was sie auf sich geladen haben, ihr Leben lang nie verloren haben. Und die Schuld holt sie ein. Die Schuld holt sie ein. Und diese Furcht vor Rache wird eigentlich immer größer in ihrem Leben. Dieses schlechte Gewissen, diese Furcht vor Rache. Was sollen diese Männer tun? Fragen wir uns das nicht manchmal auch, wie wir mit unserer Schuld umgehen, was wir mit unserem schlechten Gewissen, wie wir damit umzugehen haben? Wo finden wir eigentlich Frieden? Vielleicht haben wir Angst oder Furcht vor den Menschen. Oder wir haben Furcht vor einem Gott, der vielleicht sich gegen uns stellen könnte, weil das, was wir getan haben, er doch allen alles Recht hätte, uns zu bestrafen. Kann Gott selbstlos großzügig sein? Was diese Männer tun, ist, sie bitten um Vergebung. Sie ziehen ihren ehrwürdigen Vater, der mittlerweile gestorben ist, in diese Angelegenheit mit hinein und berufen sich auch noch auf ihn. Ich finde das ja schon an dieser Stelle spannend. Der Josef kann ja gar nicht wissen, ob die überhaupt die Wahrheit sagen oder ob sie jetzt einfach nur den Vater da so, ne, in diese ganze Sache einbeziehen. Ne? Josef muss ihnen an dieser Stelle erstmal glauben, dass der Vater das wirklich gesagt hat. Nämlich, ihr Lieben, sagt doch dem Josef, dass er euch vergeben soll, dieses große Unrecht. Und begründet es ja auch, kommen wir gleich nochmal zu. Sie hoffen auf einen Fürsprecher durch den Vater von ihrem Bruder, dass der ihnen vergibt. Aber eines ist doch interessant zu wissen und auch zu entdecken in diesem Bibeltext. Erstens, das Böse wird nicht verschwiegen, was sie ihm angetan haben. Sie benennen das sogar beim Namen, diese große Schuld, dieses große Unrecht, was wir an dir getan haben. Es wird auch keine Verharmlosung der ganzen Tatsache hier geschildert. Naja, war ja auch nicht so schlimm und ist ja alles gut geworden. Guck, wo du gelandet bist und das eigentlich ja auch nur durch uns. Ne? Stell dir vor, wir hätten dich nicht verkauft. Es wird auch nicht gerechtfertigt oder erklärt, naja, wir konnten in der Situation ja auch nicht anders. Wir waren ja auch so unreif und letztendlich hätten wir damit ja auch anders umgehen können. Wir haben ja auch nicht miteinander irgendwo darüber geredet, sondern wir haben einfach getan. Es gibt ja viele Gründe, wie man das rechtfertigen könnte, entschuldigen könnte. Und es gab auch keine Schuldzuweisung an andere, dass man gesagt hätte, ja, hätte dein Vater anders reagiert, wäre das ja alles gar nicht passiert und eigentlich ist dein Vater schuld. Es gibt viele Gründe, die man jetzt hier vorziehen könnte und herauskristallisieren könnte. Nein, es wird hier die Schuld klar benannt und ja, da ist Unrecht geschehen. Punkt. Diese Bitte um Vergebung, warum eigentlich? Entschuldigung. Und die Brüder benennen das, ihr Vater sagt, sie dienen doch, also wir die Brüder, ne? Sie dienen doch dem Gott deines Vaters. Das ist die Begründung, warum der Josef ihnen vergeben soll. Sie dienen doch, die Brüder, deine Brüder dienen doch dem Gott deines Vaters. Jetzt könnte man ja fragen, was bedeutet denn das? Warum ist das ein Grund, um den Brüdern zu vergeben? Warum ist das ein Grund, dass Josef ihnen vergeben sollte? Nur weil die Brüder dem Gott dienen, was bedeutet das? Es bedeutet auf der einen Seite, dass deutlich wird, wir gehören zusammen. Wir haben eine Verbindung miteinander und das ist unser großer Gott. Und da ist doch die Frage, was ist das eigentlich für ein Gott? Es ist ein Gott, der gnädig ist, ein Gott, der großzügig ist, großmütig ist. Ein Gott, der den Menschen vergibt, dem, der ihn darum bittet. Ein Gott, der die Menschen liebt. Ein Gott, der selbst einen Weg sucht, damit die Schuld vergeben werden kann. Ein Gott, der sogar seinen einzigen Sohn, das war damals zwar noch nicht, aber das gilt für uns heute, in diese Welt gesandt hat, damit Schuld vergeben werden kann, damit Versöhnung geschehen kann. So einen Gott, der immer auf dem Weg der Rettung, und das ist dieser rote Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht, ein Gott, der die Rettung der Menschen im Sinn hat, das ist der Wille Gottes. Und auf dieses berufen sich die Brüder, dass der Vater gesagt hat, sie dienen doch diesem Gott deines Vaters. Wenn wir mal in die Bibel schauen, und da hat jetzt Sven auch schon einiges gesagt, hier haben wir es nochmal schwarz auf weiß zum Mitlesen. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Jetzt könnten wir eine eigene Predigt halten über das, was das eigentlich bedeutet. Und wenn jemand dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet und wende dich von dem ab, der etwas von dir borgen will. Wende dich nicht ab von dem, der dir etwas borgen will. Die letzten Wochen habe ich schon immer wieder auch davon erzählt, wie viel Unrecht in unserem Leben immer mal wieder vorkommt, wo wir Gerechtigkeit fordern, wo wir dem nachstreben wollen und mit allen Mitteln versuchen wollen, unser eigenes Recht irgendwo zu erwirken. Aber Gott sagt, nein, das musst du gar nicht immer. Später in der Bergpredigt sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wenn ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Und wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Ich habe mich gefragt, einen Balken, der ist ja schon ziemlich groß und schwer, ne? Wenn wir jetzt so mal an die Decke gucken, haben wir ja hier einige Gelegenheit jetzt mal, da ist zwar ein Balken, der ist zwar nicht aus Holz, aber so eine Verstrebung hier. Ein Balken ist ja relativ schwer, in der Regel trägt man den auch nicht alleine, sondern einen Balken trägt man zu zweit. Und jetzt sagt hier Jesus, zieh mal deinen Balken aus deinem eigenen Auge. Bräuchten wir da nicht vielleicht manchmal auch Hilfe? Jemand anders hat mal dieses Beispiel so erklärt, kehr erstmal den Müll vor deiner eigenen Haustür, bevor du zu deinem Nachbar gehst und sagst, da ist aber etwas nicht in Ordnung. Wie schnell gucken wir über den Gartenzaun und sehen, was da alles so verkehrt läuft und sehen gar nicht, dass bei uns genauso viel Unkraut wächst und der Wind vielleicht auch den Müll in unser Carport geweht hat. Ist es nicht so, dass wir eigentlich erstmal schauen sollten, dass wir selbstlos großzügig handeln, bevor wir das von anderen erwarten? Selbstlos großzügig, dass wir großmütig sind, barmherzig, so wie wir es ganz am Anfang gesungen haben, dass wir den anderen im positiven Sinne im Blick haben und nicht ihm das vorwerfen, was er eigentlich getan hat. Paulus sagt, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allzeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Was würde das denn bedeuten, wenn wir dem anderen Gutes tun? Das heißt, ich muss mich selber zurücknehmen, selbstlos sein, mich aus dem Blick nehmen und den anderen im Blick haben. Wenn der mir Unrecht getan hat, sollte ich mir auch noch überlegen, was ich ihm Gutes tun kann. Eine große Herausforderung. Die letzten Wochen habe ich schon von der Kreativität gesprochen, die mir manchmal fehlt in solchen Dingen, die man sich erbeten muss, im wahrsten Sinn des Wortes. Und Paulus schreibt auch an die Römer, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Josef hätte allen Grund aus unserer Sicht gehabt, Böses mit Bösem zu vergelten. Er war in einer Stellung der zweitmächtigste Mann. Er hätte alle Macht gehabt, den Brüdern nicht nur eins auszuwischen, sondern sie zu vernichten für das, was sie ihm angetan haben. Nun bitten diese Brüder um Vergebung und erfahren diese auch in dieser selbstlosen Großzügigkeit von ihrem Bruder Josef. Und warum? Weil Gott alles wendet. Statt Rache und Vergeltung geschieht Vergebung. Der Josef tröstet seine Brüder sogar. Wie kann man das denn verstehen? In einer solchen Situation die Brüder zu trösten, das geht nur mit einer großen Liebe, die der Josef empfängt von Gott für seine Brüder. Gott hat alles zum Guten gewendet. Er hat alles am Leben erhalten durch die Vergebung. Wie hat es Josef geschafft, selbstlos großzügig zu sein und wie schaffen wir es? Und Josef gibt da selbst eine Antwort, die auch uns gilt, nämlich, ihr hattet es Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Der Mensch denkt und Gott lenkt, ne? Kennen wir ja auch. Aber glauben wir auch, dass Gott es wirklich gut im Sinn hat und auch unsere bösen Wege in gute verwandeln kann? Durch die Vergebung, durch die Versöhnung. Selbstlos großzügig kann Josef sein, weil Gott in seinem Leben viele Wendungen geführt hat. Natürlich hat Josef vieles durchlitten, aber er sieht auch, dass Gott mit ihm war, dass Gott ihn gesegnet hat und dass Gott das derjenige ist, der ihn an diese Stellung, wo er jetzt ist, hingebracht hat. Er hat ihn gesegnet mit einer Frau, mit zwei Kindern. Josef hatte alles, was er sich erdenken konnte. Gott ist großzügig zu Josef gewesen. Ganz großzügig. Aus Unrecht wurde in Geduld und Vertrauen auf Gott ihm Segen zuteil, den Josef. Ich finde das eine wahnsinnig tolle Geschichte, wo wir erkennen können, wie Gott eigentlich ist. Und Josef wird auch an mancher Stelle verglichen mit Jesus, der auch durch alle Tiefen gegangen ist, obwohl wir oft Gott gegenüber Unrecht gehandelt haben, Böses im Sinn hatten. Und Gott geht diesen tiefen Weg mit seinem Sohn, lässt ihn am Kreuz sterben und auferstehen. Er erhebt ihn wieder. Jesus wird erhoben. Ich finde das wunderbar. Selbstlos großzügig ist Gott mit uns. Durch seine Gnade und Vergebung, durch seinen Sohn Jesus Christus. Gott wendet auch unser Leben, das durch unsere Schuld und unser Böses, was wir im Sinn haben, vielleicht haben wir noch unsere Geschwister verkauft, aber vielleicht haben wir anderes getan. Und da gibt es eine Vielzahl und vielleicht bewegt dich jetzt etwas im Herzen und in deinen Gedanken und du fragst dich, wie kann das überhaupt wieder gut werden? Ich habe so viel gegen Böses im Prinzip dafür zu erwarten. Aber Gott ist so großzügig, dass er dir seine Vergebung und seine Gnade, seine Barmherzigkeit schenken möchte. Und auch du darfst ihn um Vergebung bitten, so wie die Brüder den Josef um Vergebung gebeten haben. Aus Verlorenheit durch unser Handeln wird Rettung, wenn Gott in unserem Leben unser Leben wendet, umkrempelt. Wenn Gott Wendungen in unserem Leben durchführt. Ja, Gott wendet unser verlorenes Leben in ein ewiges Leben in aller Herrlichkeit dort, wo wir mit ihm leben dürfen. Keine Schuld der Welt kann uns davon abhalten, wenn wir uns an Jesus wenden und ihm um Vergebung bitten. Er wird uns diese Vergebung schenken. Gott wendet unser Leben und vergibt uns. Und so sind auch wir aufgerufen, anderen zu vergeben. Josef kann uns da ein so großes Vorbild sein, selbstlos großzügig zu sein, auch wenn uns Menschen verletzt haben, Böses getan haben. Wer nicht vergibt, steht in der Gefahr zu verbittern. Und Verbitterung in unserem Leben führt immer tiefer in eine Furcht hinein, in Einsamkeit hinein, in Selbstgerechtigkeit hinein, in Unfrieden hinein. Nachsichtig und selbstlos großzügig zu sein, dazu sind wir aufgerufen. Und wir dürfen mit all dem Bösen, was wir getan haben, Gott um Vergebung bitten. Und dann wird uns Gott selbstlos großzügig begegnen. Amen. Ich lade ein, mit mir zu beten. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns im Blick hast und dass du uns siehst, auch mit all unserer Schuld. Du schaust nicht weg und du rufst uns und du bietest uns deine Vergebung an durch deinen Sohn Jesus Christus. Und wir danken dir, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist. Selbstlos, großzügig, in einer großen Gnade und Barmherzigkeit, in der Liebe zu uns Menschen, jedem Einzelnen. Danke, dass du jeden, der hier heute Morgen sitzt, liebst und kennst. Und auch, dass du uns zurufst, ich will dir vergeben. Gib du uns den Mut, immer wieder neu auf dich zuzukommen, mit all unserer Schuld dich um Vergebung zu bitten. Hilf du uns auch anderen Menschen zu vergeben, die uns Böses getan haben. Danke, dass wir durch deine Kraft auch dieses überwinden dürfen, dass du uns die Liebe für diese Menschen gibst, so wie Josef die Liebe zu seinen Brüdern hatte und ihnen in dieser Großzügigkeit vergeben konnte, weil du alles in seinem Leben gewendet hast. So wollen wir auch dich bitten, dass du unser Leben wendest und zum Leben führst, nämlich zum ewigen Leben. Wir danken dir dafür. Amen.